Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Sie sagt ja zu ihm, sie sagt ja zu ihm an der entsprechenden Stelle, schau dich an, du hast ja nur, du ärgerst dich, schau dich doch an, so will ich nicht sein. Ja? Ich will einfach lieb sein, ich will gut sein, ich will nichts von diesem Gestirn haben. Nicht? Und das ja ziemlich parallel mit der Pop-Unterhaltungsliteratur.
Schönen Nachmittag bei einer Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Aus dem Jahr 2013 stammt ein Film, Philomena, Regisseur Stephen Frears. Und dieser Film wird uns heute in einem Gespräch mit einigen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Das interessante Thema, das dieser Film aufwirft, ist, wer ist schuld? Wie reagiert man auf Schuld? Und wie kann Schuld gesellschaftlich verarbeitet werden? Dieses Thema begegnet täglich in den Medien. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die Frage, die aufgetaucht ist im Gedenkgottesdienst an die Opfer des Flugzeugabsturzes der Germanwings-Maschine. In dieser Gedenkfeier hat es 150 Kerzen gegeben, 149 davon für die Opfer und eine Kerze für den, der das ausgelöst hat, der sich selbst umgebracht hat und damit alle anderen in den Tod gerissen hat. Die Frage ist, wie geht man mit der Schuld dieses Menschen um angesichts des Todes? Ist es möglich, ihm eine Kerze zu widmen, wie allen anderen auch? Oder ist das eine nicht angepasste Art und Weise, mit Schuldzusammenhängen umzugehen, indem man sie verschleift angesichts der Überlegung, es ist das Urteil gefallen, es ist die Sache vorbei, der Tod macht alle gleich. Wir werden uns im Anschluss an den Film mit einer anderen, ebenso ganz massiven Schuldfrage beschäftigen. Davon wird dann gleich mehr zu hören sein. Wir beginnen die Sendung mit einem Review von Charlotte Annerl. Sie beschreibt die Quellen dieses Films im wirklichen Leben und auch in Buchform und wie das Ding dann in den Film hinein transformiert worden ist. Sie macht deutlich, wie unterschiedlich in diesen drei Ebenen die Darstellung ist und wie viele Freiheiten gegenüber den wirklichen Geschehnissen sich dieser Film genommen hat.
Zahlreiche bedeutende Filme der Filmgeschichte stellen Adaptierungen von Romanen dar. Und dies ist auch bei Philomena der Fall. Eine Haupteigenheit des Films, die auch in fast allen Filmbesprechungen hervorgehoben wird, ist seine teils enge, teils sehr frei abgewandelte Bezugnahme auf den Roman von Martin Sig Smith, The Lost Child of Philomena Lee. Martin Sig Smith war Auslandskorrespondent für die BBC und kurze Zeit Berater von Tony Blair, wo er über einen Polizskandal stolperte und schuldlos entlassen wurde. Er ist Autor von Sachbüchern über die politischen Entwicklungen in Russland und Osteuropa. Durch einen Zufall stieß er auf die Geschichte von Philomena und half ihr tatsächlich bei der Suche nach ihrem Sohn. Der Roman besteht aus drei Abschnitten. Zuerst wird die Geburt und die ersten drei Lebensjahre des kleinen Kindes von Philomena, Anthony, im irischen Kloster St. Ross Abbey bei Ross Crea in der Grafschaft Tipperary beschrieben. In dieser Zeit hatte das Kind noch Kontakt mit seiner Mutter. Dieser erste Abschnitt endet mit der aufgezwungenen Adoption Anthonys durch eine amerikanische Familie. Der Hauptteil des Romans beschäftigt sich mit dem Leben Anthonys in Amerika, das Martin C. Smith auf seine eigene Initiative hin genauer erforschte. Nur der wenige Seiten umfassende Epilog beschäftigt sich mit der Suche Philomenas nach ihrem Sohn, bei der sie von Martin C. Smith unterstützt wird. Der Film Philomena, Regie Stephen Frears, wurde von Steve Coogan, der in England ein berühmter Komiker ist, produziert. Coogan verfasste auch mit einem Co-Autor das Drehbuch, das bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet wurde. Coogan spielt darin zugleich die männliche Hauptrolle. Er verkörpert Martin C. Smith. Der erste Teil des Films gibt, wie der Roman, die Kindheit von Anthony in Irland bis zu seiner Adoption wieder. Der Hauptteil des Romans, die Rekonstruktion des Lebens von Anthony in den USA, der nach seiner Adoption Michael Hess hieß, tritt hingegen im Film in den Hintergrund. Es ist erst diese Auslassung, die die Uminterpretation der Nachforschungen des politischen Schriftstellers Martin C. Smith über das Schicksal Anthonys als Human Interest Story überhaupt ermöglicht. Denn tatsächlich interessierte sich C. Smith seinen Recherchen primär für die politischen Aspekte des tragischen Einzelfalls. Neben einer Kritik an der katholischen Kirche bot ihm die Darstellung des Lebens von Michael Hess Einblicke in die amerikanische Politik unter der Regierung Reagan und Einblicke in die Situation, in der sich Homosexuelle in den USA und im Speziellen innerhalb der Republikanischen Partei befanden. Ausführlich wird in diesem Mittelteil auch die vergebliche Suche Michaels nach seiner Mutter geschildert. Der Film greift hingegen den Mittelteil überspringend, den kurzen letzten Teil des Romans auf und nimmt dabei wesentliche Veränderungen vor, ohne diesen Übergang von der Wiedergabe einer wahren Geschichte, einer True Story, zur fiktiven Erzählung deutlich zu machen. Politischen Anliegen des Romans, die Kritik an dem missbräuchlichen Umgang der katholischen Kirche mit ledigen Müttern und ihren Babys und an der ablehnenden Haltung der US-Republikaner gegenüber der Homosexualität bleiben zwar erhalten, treten aber in den Hintergrund. Die neue erzählerische Einbettung ist eine andere und sie ermöglicht auch letztlich den großen Kassenerfolg des Films. Denn Regisseur Stephen Frears und Drehbuchautor Steve Coogan fingieren eine gemeinsame Reise von Martin C. Smith mit der bereits 70-jährigen Philomena, dargestellt von Judi Dench, in die USA, um eine Spur von Anthony zu finden. Die sozialen, kulturellen und religiösen Disparitäten und die im Laufe der Reise erfolgte Annäherung dieser beiden Charaktere stehen nun im Mittelpunkt. Zwei in Hollywood-Filmen beliebte Filmtypen werden hierbei von Frears verbunden. Das sogenannte Road Movie und die sogenannte Odd Couple Comedy. Also die Geschichte von einem Paar, das offensichtlich nicht zusammenpasst, sich aber im Lauf der Handlung aneinander annähert und voneinander lernt. Auf diese teils ernste, teils komödiantische Erweiterung des Romans durch den Film ist auch der Großteil der zumeist begeisterten Filmkritik konzentriert. Die enthusiastische Aufnahme dokumentiert etwa die US-amerikanische Website Rotten Tomatoes, die hunderte Filmkritiken auswertet. Das Resultat: Philomena erhält bei 172 Besprechungen 159 positive und nur 13 negative Bewertungen. Ich zitiere aus einigen positiven Bewertungen: Much of the beauty of Philomena, which was directed by Stephen Frears, lies in its odd couple characters and the superb actors portraying them. Oder eine andere Stimme: an utterly charming combination of road trip, odd couple comedy and heart-touching true story that will leave few dry-eyed. Also, kein Auge wird trocken bleiben. Es finden sich aber auch einige kühlere Stimmen. So schreibt der Christian Science Monitor: if not for the expertness of the actors, Philomena would be a sloggy journey indeed. Fortunately, Dench and Coogan are more than capable of turning water into wine. Auf der renommierten Website Real Views heißt es: it's simple and well told, although nothing about it is breathtakingly original. In the movie, Philomena's tale is repeatedly referred to as a human interest story, and indeed, that's what it proves to be. Auch die Filmkritiken in den großen deutschsprachigen Zeitungen lobten den Einfall, dem Roman die Fiktion einer gemeinsamen Reise in die USA hinzugefügt zu haben. Oder die Berliner Zeitung. Selten waren sich Kritiker und Publikum je so einig wie im Fall von Stephen Frears neuem Film. Philomena wurde schon beim Filmfestival Venedig einhellig gefeiert. Und alle, wirklich alle, liegen der nunmehr 78-jährigen britischen Schauspielerin Judi Dench zu Füßen. Im überwältigenden Jubel über Frears Film manifestiert sich auch eine starke Sehnsucht nach moralischem Halt, nach Ermutigung und Versöhnung durch die Kunst. Die Neue Zürcher Zeitung: Im Heimatland der sozialkritischen Tragikomödie und des schwarzen Humors entstehen immer wieder diese Filme, die den Balanceakt auf dem schmalen Grat zwischen Ernst und Humor perfekt beherrschen, und einer ihrer Meister ist Stephen Frears. Philomena hat schon bei seiner Weltpremiere am letzten Filmfestival Venedig für glänzende Augen und frenetischen Beifall gesorgt, denn es ist unmöglich, sich dieser bewegenden Geschichte zu entziehen. Ein Vorrat an Taschentüchern für den Kinobesuch ist ratsam. Doch verlässt man den Saal in großer Beglückung über dieses genial tragikomische Rührstück. Überraschend kritisch äußerte sich nur der Spiegel. Er schreibt, dass Sixsmiths ursprüngliches Anliegen, einfach nur eine Human Interest Story aus dem Fall zu machen und damit viel Geld zu verdienen, zugunsten einer erstarkenden Moral zurücktritt, ist bereits in den ersten Minuten erkennbar und führt demzufolge zu dramaturgischer Langeweile. Einem TV-Film mit den üblichen Verdächtigen gleich spult das mediokre, klebrige Drama bis zum absehbaren Höhepunkt seine konventionellen Bilder ab, während Coogan und Dench mit all ihrem Können tapfer gegen die Eindimensionalität ihrer Charaktere anspielen. Das brachte der Autorin freilich empörte Kommentare online ein. In Frankreich gaben sich die Kritiker ebenfalls zumeist begeistert, so schreibt der Figaro. Mit seinen beiden Schauspielern beschenkt Stephen Frears sich selbst und uns. Ihm gelang ein zugleich brillanter und tiefer, komischer und bewegender Film. Das Gleiche gilt auch für die britischen Medien. So im Guardian: Philomena ist einer der ungewöhnlichen Filme, bei denen man sich nicht vorstellen kann, dass irgendwer ihn nicht mögen könnte. Er predigt nicht und ist nicht herablassend. Eine zweite Veränderung, die der Film gegenüber dem Roman The Lost Child of Philomena Lee vornahm, bezieht sich auf den Schluss des Films. Denn hier wird die Haltung des Verschweigens, der Verhinderung des Zusammenfindens von Müttern und Kindern bis in die Gegenwart verlängert. Die grausamen Ordensschwestern werden als unbelehrbar, unbarmherzig und unversöhnlich dargestellt. Es ist zwar richtig, dass das Zusammenfinden von Philomena mit ihrem Sohn vom Kloster in den 90er Jahren verhindert worden war. Für die Gegenwart, die Recherche von Martin Sixsmith im Jahr 2004, trifft es aber nicht zu. So heißt es im Roman selbst. Die Nonnen waren sehr herzlich zu uns. Keine von ihnen war in den 1950er Jahren schon dort gewesen. Mutter Barbara und Schwester Hildegard waren gestorben. Die derzeitige Mutter Oberin war eine liebenswürdige, gebildete Frau aus einem Vorort aus Liverpool, die ihr Leben in den Dienst der Pflege von Behinderten gestellt und St. Ross zu einem Zufluchtsort für junge Menschen mit geistiger Benachteiligung gemacht hatte. Zitat Ende. Auch die Unterlagen seien nicht verbrannt, sondern an das Nationalarchiv weitergeleitet worden, wo es allerdings keine Einsichtsmöglichkeit gab. Verständlicherweise waren daher die Nonnen des Klosters nach dem Erscheinen des Films verärgert über diese Fortschreibung ihrer Schuld bis in die Gegenwart, wie der Irish Independent und der Guardian berichteten.
Elisabeth Schäfer bringt nun eine Beschreibung der Erzählstränge des Films, ganz abgesehen davon, wie komplex die Fakten- und Fiktionslage in diesem Film ist, ist aber davon auszugehen, dass der Film ein Ganzes ist, dass er eine Erzählung präsentiert, die für sich stimmt und die in unserer dann danach folgenden Diskussion auch der gemeinsame Anhaltspunkt gewesen ist. Sie beschreibt also die Entwicklungen, wie sie in diesem Film vor Augen geführt werden.
Ein Mädchen verliebt sich auf einem Volksfest und wird schwanger. Auf die kurze Ekstase folgt im Irland der 50er Jahre ein langer, schmerzvoller Abstieg. Von ihrer Familie verstoßen, landet Philomena in einem Nonnenkloster. Wie tausende andere Mädchen und junge Frauen entbindet sie hier unter unsäglichen Bedingungen, leistet jahrelang Sklavenarbeit in einer Wäscherei. Doch nicht genug. Man entreißt ihr das Kind und verkauft Anthony, ihren Sohn, wie Abertausende von Kindern unehelicher Mütter nach Amerika. Der Erlös geht an das Kloster. Stephen Frears Film erzählt von Philomena und Anthony. Die Geschichte einer jungen Irin und ihres unehelich geborenen Sohnes geht zurück auf einen realen Fall, den der Philomena Lee, die ein Buch über ihr Leben geschrieben hat. Das Drehbuch jedoch, auf den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet, stammt nun überraschenderweise von einem Komiker, dem britischen Schauspieler und Comedian Stephen Coogan, der im Film den Journalisten Martin Sixsmith spielt. Einen, der sich der Aufklärung aller dunklen Fragen verschrieben hat, der Licht noch in die verborgenste Angelegenheit bringen will, der sich allerdings nur äußerst widerwillig an eine sogenannte Human Interest Story macht. Vielleicht, weil die eben die Eigenschaft haben, hin und wieder auch dunkel zu bleiben. Was wir sehen, ist die Konfrontation eines von einer Niederlage gekränkten Karrierejournalisten mit einer einfachen Frau, die sich in den Kränkungen ihres Lebens etwas bewahrt oder zu etwas gefunden hat, das sich nicht so leicht erklären lässt und damit auch immer etwas Unnachvollziehbares an sich hat. So einfach gestrickt sie zu sein scheint, diese freundliche alte Frau mit den Fältchen, die im Flugzeug die Stewardess erst dann um eine Erfrischung bittet, als ihr gesagt wird, dass diese nichts kostet, verfügt über die sehr unpersönliche Kraft der Vergebung. Das ungleiche Paar verfolgt die Spur von Philomenas Sohn Anthony bis nach Washington, wo das irische Adoptionskind zum einflussreichen Politiker aufstieg. Ein schwuler Republikaner. Ein Schatten. Wie sich Mutter und Sohn suchen und verpassen, auch weil die Nonnen noch Jahrzehnte später schweigen und verschweigen, ist der Stoff einer Tragödie, die in diesem Film jedoch auch überraschend witzige Passagen hat. Judi Dench spielt die alte Philomena, die ein Leben lang an ihr Kind denkt und sich mit über 70 gemeinsam mit dem Journalisten Sixsmith auf die Suche nach ihrem Sohn begibt, bis nach Amerika. Ein Roadmovie mit einem ungleichen Paar, der Agnostiker und die Glaubende, auf der Suche nach einer Wahrheit, nach einer Antwort, die sie jedoch weder in Irland, in jenem Kloster, in dem Philomena Anthony entbunden hat, noch in Amerika finden. Im Grunde werden vielleicht auch zwei Antworten gefunden, die unvereinbar scheinen. Die Antwort der radikalen Skepsis, des Unglaubens, der Wut, die nach Aufklärung ruft, die Licht in die Sache bringen will, die Gerechtigkeit fordert. Philomena, die Figur im Film, findet eine andere Antwort. Diese gläubige ältere Dame, die uns im Film manches Schmunzeln abbringt, wirkt in ihrer nachdrücklichen und sanften Art bisweilen schon unglaubhaft. Es ist nicht wenig, wogegen sich Philomena stemmt. In den sogenannten Magdalenenhäusern landeten Mädchen, Ausgestoßene einer Gesellschaft, die sich hinter moralischer Hochmut verschanzte. Die jungen Frauen wurden im System zerstört, Kleidung konfisziert, Brüste abgebunden, Haare geschoren, der persönliche Name ausgelöscht, ein Deckname verpasst, jedwede Kontakte zur Familie, zu Freunden, auch untereinander verboten. Allein der Umgang mit ihren Kindern war erlaubt, eine Stunde am Tag, für ein paar Jahre. Was das Leid nur vertiefen sollte, wenn den Müttern dann, ohne Warnung, die Kinder entrissen wurden. Eine Strafe Gottes für die Wollust, so die Täterinnen, die irreführende Namen trugen. Sisters of Mercy, Schwestern des Mitleids. Philomena hingegen, griechisch, heißt so viel wie die, die in der Liebe bleibt. Sie findet zur Kraft der Vergebung, zum Unglaublichen. Zitat: Ich vergebe ihnen, weil ich nicht wütend bleiben will. So lautet ihr Amor Fati.
Wir haben jetzt Material gesammelt, Informationen darüber, wo der Film herkommt, wo er hin will, und gehen im zweiten Teil unserer Sendung in die Diskussion rein. Die Diskussion, die geführt worden ist von Charlotte Annerl, Elisabeth Schäfer, Ulrike Kadi und Herbert Rachowitz, die sich darin entzündet hat, ob die Botschaft des Filmes, die eine Botschaft des Verzeihens ist, ob die nicht nahe an den Kitsch geht, ob Hass entbehrlich ist in einem derartig zugespitzten Schuldzusammenhang, ob man sagen muss, dass hier nicht eine falsche Verklärung stattfindet und ob man nicht vorbeigeht an der echten Schwierigkeit des Problems.
Ich frage mich nur dann in Bezug auf diese eigentlich Kontrastierung von den Kitschgeschichten, die sie selber liest und ihm ja so gern erzählt, was ihm ja wahnsinnig auf die Nerven geht eigentlich, nicht? Weil es ihn natürlich mit seinem Vorhaben, eigentlich ein Buch über russische Geschichte zu schreiben und sozusagen auch Weltgeschichte irgendwie ernsthaft zu, sich damit zu beschäftigen, das läuft natürlich dem entgegen. Aber ich habe ein bisschen noch den Zweifel, ob das, was sie tut, dann ihre Aktionen oder das, wie sie versucht sozusagen irgendeine Form von Frieden zu schließen oder sie spricht sich ja dezidiert gegen den Hass auch aus. Sie sagt, glaube ich, einmal, ich will die Menschen nicht hassen, also sie will sozusagen nicht diese Person sein. Und das ist offensichtlich so stark, dieses Diktum, dass sie es dann auch nicht ist. Also sie ist dann nicht eine Frau, die Menschen hasst. Sagen, ob das ein bisschen, ist es auch sehr pathetisch, also es hat einen Pathos, dieser Akt natürlich. Und ich habe mich gefragt, inwieweit oder welche Unterschiede oder Nuancen weg vom Kitsch wir da finden können oder ob es kitschig ist. Also ich habe mich ein bisschen gefragt. Es hat natürlich etwas davon, es macht auch die ganze schmerzhafte Problematik ihrer Geschichte, macht es dann für die Zuschauerin leichter, dass sie das kann, also dass sie offensichtlich diese Figur ist, die das bewältigen kann und sozusagen auch ohne Aggression dann das auch abschließt, diese Geschichte, das irgendwie zu einem Abschluss bringen kann. Und die Frage, die ich ja ein bisschen hatte, ist es kitschig oder ist es ein bisschen mehr? Und was ist dieses Mehr eigentlich darin? Weil ich fand es schon, also für mich hatte es etwas mehr.
Ich hätte es nicht jetzt so unter dem Stichwort Kitsch gefasst, aber ich nehme an, ihr meint mit Kitsch, ob es einfach was Unangenehmes hatte, mit dem man nicht wirklich was zu tun haben möchte, wo man sich in was hineingezogen gefühlt hat, was irgendwie unecht ist. Und unecht ist super, da würde ich sagen, ja. Also es war, das hatte sowas, gerade dieser Akt, wo sie dann sagt, wo sie das dann ausdrücklich macht, das hat ganz was Unechtes gehabt.
Du meinst den Verzeihungsakt?
Ja.
Da würde ich dir widersprechen. Also als erstes, weil du Verzeihung angesprochen hast, würde ich gern diskutieren, wie ihr das seht, rein sprachlich, weil forgiving kann eigentlich verzeihen und vergeben sein. Und die Grenzen sind nicht komplett fixiert oder so. Ja? Das kann irgendwie beides sein. Aber ich würde einen starken Unterschied machen. Und ich glaube, den Unterschied kann man auch in dem Film und zugunsten des Films machen. Und das kommt jetzt dann in die Sache, die du da kritisierst. Ja? Verzeihen ist für mich etwas auf der zwischenmenschlichen Ebene, interpersonal, und hat sozusagen mehr was mit emotionaler Bewältigung zu tun, während Vergeben hat mehr was mit Amnestie zu tun, also mit Gnadenerlass, mit einer Autorität, die befugt ist, zu vergeben. Also Verzeihen, zum Verzeihen muss man befugt sein, ja. Das ist etwas, das macht man sich quasi aus. Ja? Verzeihen kann man auch nicht nur Missetaten, sondern verzeihen kann man auch eine Unaufmerksamkeit oder sowas. Ja? Ich verzeihe das. Während Vergeben ist was Offizielleres, finde ich. Und das, um das noch ein bisschen weiter zu machen, das kommt zu den Geschichten, zu den verschiedenen. Es gibt ja die Geschichte der Human Interest Sache, das heißt eine Frau ist auf die sozusagen problematischste Art und Weise behandelt worden. Und gleichzeitig gibt es den Political Interest. Das heißt, es ist ein Thema, wie ist die Kirche dort gestanden, wie hat die Kirche operiert. Und das sozusagen vor allem angesichts dessen, dass die Kirche ja eine Institution ist, die ständig von Vergebung redet. Ja? Und zwar eine Ultrakonzeption von Vergebung hat, nämlich Gott vergibt uns unsere Sünden aufgrund dessen, dass der Sohn für uns gelitten hat. Ja? Und das muss man ja in der sozusagen in der Geistesverfassung von der Philomena muss man ja auch mit reinsehen. Und in dieser Szene, wo sich dann alles sozusagen zusammenballt, ich mache sozusagen den einen Hinweis auf eine ästhetische Geschichte, da ist es so, dass die Hildegard sitzt unten, Philomena steht, schaut von oben nach unten und sagt, I want you to know that I forgive you. Und das ist einfach die herrschaftliche, sozusagen die Christusgeste. Ja? Das ist vom Filmzusammenhang, ist es eine Absolution. Und Absolution ist was anderes als Verzeihen.
Also sie vergibt der Kirche an der Stelle in der Gestalt der Hildegard sozusagen, deiner Meinung nach. Ich meine, diese Unterscheidung zwischen Verzeihen und Vergeben, die kannst du eher nur im Deutschen machen. Mir fällt, also was wäre das im Englischen? Oder Französisch ist Pardonner und ich glaube, es gibt nicht sehr viel mehr als Pardonner.
Ja, aber es ist wahr. Also das ist schon auch eine Unterscheidung, die Sinn macht, weil sie damit ihr Leiden nicht relativiert. Wenn ich jemand verzeihe, dann sage ich, er hat irgendwie keine Schuld. Aber es ist wahr mit der Amnestie. Man könnte sagen, sie vergibt ihr in dem Sinn, sie kann ihr vergeben, ohne die Schuldfrage aufzulösen. Also sie kann die Schuldfrage beibehalten und ihr trotzdem vergeben. Oder zu ihrem Leid stehen, auch was sie erfahren hat, ja, stimmt. Wenn ich verzeihen, dann würde heißen, ich sehe ein, was sie für Gründe gehabt haben. Es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe oder so. Ja.
Also gerade im Anschluss an das, was du sagst, meine erste Idee war eigentlich auch, das ist unglaublich präpotent. Ja? Also wie kann man sich das anmaßen, die Schuldfrage nicht zu lösen? Der Journalist steht dafür, dass man das ausdiskutieren muss. Ja? Sie sagt, muss man nicht ausdiskutieren, es ist meine Erfahrung und ich, I forgive you, wie immer das heißt. Ja? Und da war meine erste Idee, war die, sie stellt sich wirklich an die Stelle Gottes, ja? Als diejenige, die sich sozusagen drüber hebt. Bis ich dann aus meiner Erinnerung ausgekramt habe und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist plötzlich im Vater Unser irgendwie die Formel, die, wo du dich an Gott wendest, dass er dir die Schuld vergibt und gleichzeitig beanspruchst oder sozusagen versuchst, deine eigene Vorgangsweise an Gott zu orientieren. Ne? In der Rolle Gottes, so wie wir unseren Schuldigern vergeben, soll er uns vergeben.
Ja, aber ich verstehe es auch, warum ich es unecht finde. Ja. Es ist ja irgendwie eine komplett seltsame Vorstellung, dass die Frau da in eine göttliche Position gegen Ende gerät. Die steht derjenigen gegenüber im Film, die ihr das irgendwie alles angetan hat. Und auf der Verzeihensebene ist es ein Mitleidsakt. Tut mir leid, dass du da jetzt hier in dieser großen Schuld drin stehst, die Schwester Hildegard, und ich bin bereit, dir zu sagen, ich verzeihe dir, weil ich ertrage das auch nicht, dich zu sehen in diesem Ehe.
Ich glaube, das ist der Punkt, wo es ums Meer geht. Und das Meer, könnte ich mir vorstellen, heißt, ich bin erhaben. Ja? Sie erhebt sich über das Mitleid und trainiert dazu, ist sie worden, im Glauben.
Aber weißt du, was auch irgendwie sein kann, ist, dass in gewisser Weise das Leid, was da passiert ist oder so immens ist, dass es den Täter übersteigt in gewisser Weise. Diese also wenn man sich da hineinfühlen wollte. Also das, dass ich sage, ich vergib ihnen so in der Art, da ist so viel passiert und das sind sowas, also so quasi, das geht über diese Schwester hinaus. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, ich muss nur, fällt mir jetzt ein, das ist wahrscheinlich völlig unwahrscheinlich von der Hannah Arendt, diesen Eichmann-Prozess, so, wo man sich sagt, was das ist jetzt, diese alte Frau ist jetzt die, die dieses Irre alles gemacht hat. Aber gut, das wäre auch blöd zu sagen, man verzeiht, das ist auch unpassend. Aber ich meine, das ist irgendwie so damit zusammen sein kann, dass das, was passiert ist, hat eine ganz andere Dimension als diese Frau da. Ich meine, so könnte ich mir das irgendwie vorstellen.
Ja, es hatte, für mich hat es auch so was Überzeitliches. Also es war in dieser Szene, es hatte so eine... Und es hatte aber für mich auch etwas damit zu tun, dass sie zwar einerseits, auch so wie du es beschrieben hast, sich heraushebt, also es hat einen, natürlich dann auch eine wirkliche Erhabenheit, hatte dieser Akt, fand ich, im Sinne von, dass sie auch heraustritt. Zugleich fand ich aber auch das Paradox daran, dass damit sie auch ihre Geschichte annimmt. Das war für mich das Paradox, weil natürlich das Nicht-Verzeihen oder Nicht-Vergeben-Können hat ja sehr oft auch im Hinblick auf die eigene Geschichte oder das eigene Leid, den eigenen Schmerz sehr viel damit zu tun, auch etwas nicht sozusagen nicht annehmen zu können oder nicht auch nicht in ein Narrativ wandeln zu können vielleicht. Und für mich hat es sehr viel damit zu tun, gleichzeitig diese Erhabenheit und aber auch verbunden mit einer Annahme der Geschichte, dass es sozusagen, dass es ist jetzt so gewesen. Also es hatte auch ein, damit hat es aber auch etwas Abschließendes gehabt. Also es hat dann auch irgendwie, es hat natürlich damit auch diesen einen Schlusspunkt gesetzt eigentlich. Das hat ein Leben sozusagen vollendet oder abgeschlossen.
Es sind in der Diskussion immer wieder Zweifel aufgekommen darüber, ob man dem Film zugestehen kann, was er sich auf seine Fahnen schreibt, nämlich eine glorifizierende Darstellung des erfolgreichen menschlichen Gutseins in Gestalt von Philomena zu sein, ob das nicht vorbeigeht an den dringlichen, nagenden Zweifeln und Bedürfnissen einer Abrechnung, einer schwierigen oder auch Unversöhnung.
Es kann halt schon sein, dass es dem Film eben nicht gelingt, so eine tiefere Ebene, eine überzeugende, echte, es geht ja auch ein bisschen um Echtheit, ne? Echtes und Unechtes in dem Film. Ne? Und die Frage ist schon, ob es ihm gelingt, ob er die Qualität hat, also ob der Film wirklich qualitätsvoll ist und ob er die Qualität hat, das Echte in diesem Unechten zu zeigen. Ne? Auch zum Beispiel bei ihr, da bin ich mir nicht so sicher. Also ob es ihm wirklich gelingt, ein sogenanntes, das Menschliche oder dieses, ja, das zu zeigen, wovon der andere wirklich lernen kann. Ne?
Ich fand gerade sozusagen in diesem Moment des Unechten oder in diesem Moment der Übersteigung sozusagen das Unglaubliche, was sie tut, ja, ich vergebe dir, dieses Moment, also ich fand, es hatte sozusagen paradoxerweise für mich eine Glaubwürdigkeit, indem es so unglaublich war. Also, und natürlich kommen jetzt zwei Worte mit Glaube und ich glaube, dass da sich darum es irgendwie gedreht hat. Also für mich hatte es das schon.
Ja, aber das sollte ja...
Nicht, weil es sozusagen bis in den letzten Rest dieses Aktes hinein nachvollziehbar war und erklärbar war oder nachfühlbar war, sondern weil es diesen kleinen oder großen Schritt hinaus gegeben hat. Also das war für mich vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte, der Einbettung natürlich auch in den christlichen Kontext, das war für mich der Moment, wo zumindest die Erzählung oder das, was sozusagen gezeigt wurde im Film, wo es für mich funktioniert hat und dann eine Plausibilität hatte in dem Moment. Weil ich glaube nicht, dass sozusagen dass ein Verzeihen, so wie wir es vorhin beschrieben haben, auf der interpersonellen Ebene für mich funktioniert hätte. Also das hätte ich, glaube ich, nicht geglaubt. Also das wäre für mich unecht gewesen, sozusagen dieser ein Schritt auf die auf den Menschen Schwester Hildegard zu. Oder ein, also das hätte ich über, also das sehe ich gar nicht.
Das kann
ich
mir gar nicht
vorstellen.
Das hätte nicht gepasst. Aber du redest jetzt praktisch von der quasi dem Endpunkt einer Entwicklung. Aber es müsste ja dieses Echte im Unechten bei ihr, was ihn ja eigentlich sozusagen zu einer Transzendierung von seinem Standpunkt bringen hätte, das sollte ja den ganzen Film über, nicht? Das ist ja die Geschichte des Roadmovies, nicht? Zwei Leute fahren wohin und kommen dann wo neu an, nicht? Und auf dieser Fahrt entwickeln sie sich, lernen voneinander oder so irgendwie, nicht? Und ich meine, das hätte ja schon die ganze Fahrt entwickelt, also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs oder der Punkt, auf dem es zuläuft, aber es hätte ja die ganze Zeit, hätte ja sozusagen zwischen den naiven Sachen, den lächerlichen Sachen, den peinlichen Sachen oder was, hätte ja sozusagen diese Menschlichkeit, also wenn sie da beim Buffet mit denen redet, da mit denen, der das serviert und so, oder zu jedem sagt, dass er wunderbar ist, also es hätte die, also was man jetzt so kitschig wieder Menschlichkeit, das sollte ja in dem Film, und das, da gibt es schon auch Filmkritiken, die das aussagen, dass das schon fraglich ist, ob es dem Film gelungen ist, gewissermaßen diese echte Ebene zu zeigen, hinter dem, was er da nennt, Mix aus Reader's Digest und Daily Mail und Liebesromanen. Ja, also sozusagen dieses tiefere oder doppelbödige, das ist schon die Frage, ob das
aber
so
das,
gelungen ist.
Aber nein, das widerspricht sich jetzt eigentlich nicht, was ihr beide sagt, weil du hast gesagt, bis ins Letzte nachvollziehbar, kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Das ist aber nur eine andere Formulierung von dem, was du sagst, nämlich das ist unfassbar. Also wenn du etwas hast, was von der realen Ablauflogik nicht fassbar ist, ja, dann kannst du es nicht bis ins Letzte nachvollziehen. Dann kommst du an diese Kippe, wo das Herz Jesu steht. Die Schuld ist dann gar nicht mehr das Thema. Ja? Du, in der Vergebung schnappst du dich selber an den Stiefeln und ziehst dich aus dem Sumpf. Und das ist nicht so sehr ein persönlicher Akt, der nachvollziehbar ist, sondern es ist eine strukturelle Schließung.
Ja, das stimmt. Und insofern, sozusagen, wenn man es so liest, stört sozusagen die Darstellung ihrer Persönlichkeit sozusagen nicht, weil der Akt, den sie dann, zu dem sie fähig ist, ist nicht ihr persönlicher Akt. Aber dann, glaube ich, muss man den Film wirklich radikal irgendwie theologisch lesen, oder? Also das scheint mir jetzt eine sehr...
Naja, es gibt ein bisschen eine kleine sozusagen Vermittlungsstufe, würde ich sagen. Das tendiert natürlich jetzt ins Theologische oder Spekulative oder so. Der kleine Vermittlungsschritt könnte der sein, dass man sagt, sie will nicht die andere Seite vom Journalisten sein. Das ist sozusagen nachvollziehbar. Das würde ich auch noch nachvollziehen. Ja, der geht ja einfach auf die Nerven mit seiner... Sie sagt auch, das muss aber anstrengend sein, ständig sich zu ärgern. Ja? Da suche ich mal das andere. Da versuche ich eine buddhistische Einstellung dazu haben und keine kämpferische Öffentlichkeitsaufklärungsarbeit. Das alleine stellt sie aber noch auf dieselbe Ebene. Ja? Da wird sie noch nicht. Und dann gibt es sozusagen den extra Boost. Ja? Und der extra Boost ist, der ist aufgesetzt. Ja? Der ist von der Human Interest Story her, ist der aufgesetzt. Ich glaube, dass sie da wirklich ein kleines Rendezvous mit einer Erlösungsfigur hat. Ja? Und dass das die theologische Anleihe ist, die da dabei ist. Und das wäre meine Antwort auf deine Frage, ob da mehr ist. Ja?
In der Diskussion über diesen Schuldzusammenhang hilft es, sich vor Augen zu führen, was ein Autor zu einem noch umfassenderen historischen Unheil und Unrecht geschrieben hat, nämlich der französische Philosoph Jankelevich in seinem Buch über Verzeihen, das Ulrike Kadi gelesen hat und von dem sie eine Kurzzusammenfassung bringt.
1967 veröffentlichte der französische Philosoph und Musikwissenschaftler Wladimir Jankelevich den Text Le Pardon, das Verzeihen. Jankelevich hält darin das Verzeihen für eine äußerst schwierige Angelegenheit, denn die Verzeihung im eigentlichen Sinn solle frei sein von jeglichem Nachhängen, jeglichem Rest an Groll. Und da ist es nicht verwunderlich, dass es für Jankelevich nur Annäherungen an das Verzeihen geben kann. Verzeihen lässt sich nicht lernen, die Fähigkeit dazu wird nicht besessen. Das Verzeihen stellt sich momentan ein wie ein Aufleuchten einer Barmherzigkeit, die von woanders herkommt, schreibt er. Das macht es schwer, über das Verzeihen zu sprechen. Jankelevich nennt drei Züge, die das wahre Verzeihen kennzeichnen. Es ist ein zeitlich genau markiertes Ereignis. Es ist ein Geschenk, eine Gabe des Geschädigten an den Täter. Und es bedarf einer persönlichen Beziehung zwischen beiden. Verzeihung hat nichts zu tun mit Sanftmut, die gegenüber dem Ereignis und dem anderen indifferent wäre. Jankelevich beschreibt drei Formen von Verzeihung, die an das eigentliche Verzeihen zwar nicht herankommen, aber doch mit ihm zu tun haben. Da ist einmal das Wirken der Zeit. Die Zeit heilt manche Wunde. Die Entschuldigung aus Einsicht und die Abrechnung. Die Zeit kann ähnlich wirken wie das Verzeihen, weil sie dem Vergessen zuarbeitet. Nur geschieht im Vergessen nicht dasselbe wie im Verzeihen. Der Wunsch nach Rache wird im Vergessen dadurch zum Verschwinden gebracht, dass auch Täter und Tat aus dem Gedächtnis ausgestrichen werden, verloren gehen und verschwinden. Das Verzeihen hingegen bringt den Täter nicht zum Verschwinden. Die Entschuldigung aus Einsicht zeigt kein einziges der drei Merkmale, die Jankelevich dem wahren Verzeihen zuordnet. Die Entschuldigung aus Einsicht hat nichts zu tun mit einem Ereignis, die Gabe spielt keine Rolle und auch eine Beziehung zwischen Geschädigten, Geschädigter und Täter, Täterin taucht nicht auf. Der Schuldige wird zu einer Art Kranken, zu einem nahezu Dementen. Es gibt ihn nicht mehr als Gesprächspartner. Er wird erniedrigt als einer, der nicht weiß, was er getan hat. Jankelevich unterscheidet zwischen entschuldbaren und unentschuldbaren Vergehen. Für das Entschuldbare reicht die Entschuldigung. Das Unentschuldbare braucht die Verzeihung. Jankelevich, 1903 in Burg geboren und 1985 in Paris gestorben, war ein engagierter linker Intellektueller, ein Schüler von Henri Bergson. Er war Widerstandskämpfer und unversöhnlicher Hasser der Deutschen und ihrer Kultur. 4 Jahre nach der Arbeit über die Verzeihung veröffentlichte er einen zweiten Text mit dem Titel »Pardonnez«, Verzeihen. Darin spricht er sich gegen Vergessen, Verstehen oder Verzeihen von Taten im Holocaust aus. In Frankreich wurde damals Verbrechen der Nazizeit juridisch eine Verjährung nach 20 Jahren eingeräumt. Auschwitz, so schreibt Jankelevich, schließt die Dialoge und die literarischen Gespräche aus. Auschwitz ist Ausdruck eines unbezwingbaren Hasses, an den das Verzeihen nicht herankommt. Das bedeutet nicht, dass es gar keine Verzeihung geben kann für Verbrechen der Nazizeit. Auch wenn Jankelevich für sich selbst ein solches Verzeihen ausschließt, gesteht er zu, dass es anderen möglich ist. Jeder könne Kränkungen verzeihen, die er persönlich erfahren hat, wenn er oder sie es für passend hält. Unmöglich sei es allerdings, für andere zu verzeihen.
Das ist einfach nicht. Ich habe so mit Leben füllen das Ganze, wie das hier offenbar euch klingt. Wobei ich mein, der Weg dahin, das als ein ästhetisches Produkt zu sehen und zu kritisieren auf der Ebene, wie es darstellt, glaube ich, enthält sich noch einigermaßen der Ablehnung, die ihr vielleicht auch merkt. Ja. Aber was mich eigentlich mehr beschäftigt hat, dann war die Überlegung, was,
was erfahre ich in dem Film, was ich über diese Klostergeschichten überhaupt nicht gewusst habe. Mir war das nicht klar, dass die so einen Status dort hatten, wo die noch ein bisschen anders als in Filmen eigentlich dargestellt ist, wo die jungen Frauen hingekommen sind, wenn sie schwanger waren, um dann dort die Kinder zu gebären. Das, im Film hat es ein bisschen so gewirkt, als ob es eine Internatsgeschichte wäre und dann ist sie irgendwann schwanger geworden. Aber nachdem
sie war vorher im Internat, das stimmt.
Sie war schon im Internat, aber sie ist dann noch einmal dorthin gekommen, wie sie schwanger geworden ist.
Nein, in ein anderes, weil in einem anderen Internat,
ja,
glaube ich. Und dann ist eben diese Schwangerschaft passiert und das war ein vom Staat bezahltes, ein Orden, der vom Staat dafür bezahlt worden ist, diese werdenden Mütter aufzunehmen, und der Staat hat ihnen auch ein Geld gegeben.
Genau, für jedes Kind ein paar Schilling und für
Pfund.
Und für die Mütter Pfund?
Ein Pfund. Für die Mütter ein Pfund, glaube ich, und für die Kinder zwei.
Und die Mütter mussten dann im Anschluss an die Geburt die ganze Sorge abarbeiten, sozusagen. Und an der Stelle es ist nicht nur Kirche, es ist Staat auch.
Der wird daraus geblendet, dass
gemeinsam drin gesteckt haben in einer schon, also wirklich grauenhaft schuldigen Geschichte. Und ich finde es jetzt ein bisschen schräg, das so aufzulösen in irgendeine, wie auch immer, theologische Figur. Jetzt ist das sind schauderhafte Sachen passiert. Und dokumentarisch muss man sich fragen, wie geht man mit solcher Schuld um? Wie geht man vernünftig mit solcher Schuld um? Und nicht damit, dass man irgendwie dann eine ganz überraschende Lösung findet, wo einer sagt, ich vergebe.
Da gibt es doch eine Antwort, ne? Strukturelle Antwort. Diese Schuldfrage kann man einerseits persönlich, zwischenmenschlich reagieren, und zweitens haben wir einen Staat, wie du sagst, einen Staat dazu, dass der über diese Sachen regelt. Dazu gibt es einen Staatsanwalt. Das Rechtssystem ist geradezu eingeführt dazu, solche Ungehörigkeiten zu untersuchen und zu bestrafen. Und die Medien sind dazu da, wenn das Rechtssystem nicht richtig greift, das an die Öffentlichkeit zu bringen und anzuprangern. Das ist die Einrichtung. Und der Film ist, und an der Stelle hat es einen theologisch kitschig, wie immer du es nennen willst, insofern stimmt das mit dem Spiel natürlich überein, der Film hat einen anderen Zugang. Der gießt sozusagen das Persönliche und das Mediale und das Staatsmäßige, gießt er sozusagen alles in eine Geschichte dieser ultimativen Bewältigung der Schuldfrage.
Es ist ja auch gar keine so eindeutige, rechtlich gesehen ist es gar nicht so eine eindeutige Schuldfrage, das mit der Adoption.
Mit der Adoption nicht, aber mit der Tatsache, dass ihr dann nicht gesagt wird, wo das Kind ist, und dem Sohn nicht gesagt wird, wer die Mutter ist.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich meine, die Mütter, also ich glaube sogar heute so, dass bei Adoption die Mütter das nicht erfahren dürfen. Also die haben schon irgendwie Regeln.
Ja, klar, sie hat unterschrieben einen Kontrakt, dass sie niemals danach fragen wird.
Ja, so irgendwie.
Im Film, ne?
Ja.
Und, oder auch im wirklichen Leben.
Aber das ist doch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass man das nicht auf der juridischen, also man kann es nicht auf der interpersonellen und auf der juridischen Ebene machen. Sie sagt ja dann auch, sie hat das unterschrieben. Ja? Sie sagt, sie hat es unterschrieben, weil ihr ist eingeredet worden, dass das eine tiefe Schuld ist. Sie hat sich die ganze Zeit an der Stelle diese Storys sozusagen einimpfen lassen. Sie steht da, hat aus eigenem Willen, der aber nicht der eigene Wille war, sondern von der Kirche, und die Kirche ist vom Staat bezahlt worden, die haben diesen verheerenden Zusammenhang, diesen Schuldzusammenhang alle miteinander produziert. Und die Form, und das kannst du sagen jetzt, ich verstehe ich ein bisschen so, dass man das jetzt dann auseinandernehmen sollte, ja, und sagen sollte, okay, was ist der persönliche Anteil, was ist strafrechtlich belangbar und was bleibt dann noch vielleicht, ja. Und das geht nicht richtig.
Nein, auseinandernehmen, das war nicht meine Absicht. Aber es so zusammen zu verkleben, dass nicht mehr
nicht, dass gar keine Unterscheidung mehr gemacht werden können da dazwischen, dass die konkrete Figuren hat, die sie hasst und die sie hassen muss. Es geht gar nicht anders. Und dass gleichzeitig Strukturen vorhanden sind, in denen sie und neben ihr hunderte andere gelebt haben, die unerträglich und unakzeptabel sind. Das wird fast in eine Karikatur übergeführt. Aber eben keine Karikatur, aus der man wirklich was erkennen kann, für meine Bitte.
Der Verlauf der Diskussion hat sich dann zuletzt eingependelt in einen Vorschlag von Elisabeth Schäfer, hier zwei Stimmen zu berücksichtigen. Die Stimme der vergebenden, souveränen, hassfreien Frau, die auch etwas problematisch Überhöhtes hat, und auf der anderen Seite die nicht ausgelöschte, auch hörbare Stimme nach einer öffentlichen Rechtfertigung und auch Schuldbewältigung, die sich allerdings in Dimensionen hält, die nicht so schön und religiös tingiert sind, wie manches, was wir unter dem Titel Erhabenheit an diesem Film auch attraktiv gefunden haben.
Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du eingangs gesagt hast, sozusagen. Diese Ebene, die finde ich auch sehr wichtig, also zu betonen, sozusagen, dass hier ein unglaubliches Verbrechen natürlich auch dargestellt wird. Und ich glaube, dass was ich recht gut gelungen fand, war am Film, dass sozusagen hier nicht, wie vielleicht unsere inzwischen auch Erwartungen sind, erzählt wurde, sozusagen wie dieses Unrecht und dieses Leid aufgedeckt wird und sozusagen dann dort vor uns steht, sondern das wurde ja aber auch erzählt. Also ich glaube, das sind ja diese beiden, die da zusammengebracht werden. Also nicht, glaube ich, eben ohne sozusagen um diese zwei Welten zu zeigen oder diese zwei Stimmen, die es dazu gibt. Also der Journalist deckt auf, zeigt, dokumentiert, kann hier auch auf etwas hinweisen, auch in einem politischen Sinne, was dann auch weiter auch in etwas Juristisches überführt werden kann. Und auf der anderen Seite fand ich aber interessant, auch es gibt auch noch eine andere Stimme dazu. Also es gibt dann auch noch eine singuläre, aber die ist ja gar nicht so singulär. Also es gibt dann noch eine andere Stimme dazu. Und die muss nicht verständlich sein oder die kann vielleicht dann auch nicht dokumentiert werden oder kann dann nicht sozusagen, kann auch vielleicht keinen direkten Einfluss in eine Rechtsprechung hineinnehmen. Also kann dort nicht in überfließen, aber es gibt sie. Und das fand ich zumindest einen gelungenen Versuch, das darzustellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das ein bisschen abhanden gerät oder dass das oder schon lange so etwas abhanden geraten ist. Also dass wir doch sehr stark darauf vertrauen, wird es dokumentiert, wird es einwandfrei, der Sachverhalt sozusagen, das, was der Tatbestand, was passiert ist, ist das klar, es sind die Täter zu identifizieren und trotzdem stehen wir ja vor den Verbrechen der Menschheit mit dieser Hilflosigkeit, auch wenn sie dann dokumentiert sind. Ja, stehen wir ja dann da, haben dann ja doch wieder keine Sprache oder haben ja dann doch kein Gefühl dazu oder haben ja dann irgendwie, also es gibt ja dann genau dieses, was wir dann nicht haben. Und natürlich, das kann man sozusagen, das ist in gewisser Weise natürlich jetzt auch einem Geschmacksurteil anheimgestellt sozusagen, das kann man sozusagen, kann man fasziniert sein im positiven oder im negativen Sinn von dem, was die da macht oder was der Film diese Protagonistin da bringen lässt. Ja. Aber ich fand es zumindest interessant, dass es zu so einer, also dass es eine Erzählung gibt, die so eine Stimme auch bringt. Das war irgendwie das, was mich beeindruckt hat. Nochmal sozusagen betonen möchte ich eben beide Arten damit umzugehen. Ja, ich finde das mit den zwei Stimmen finde ich schon auch sehr bedenkenswert. Bin aber ein bisschen unsicher, ob diese zweite Stimme, die etwas nicht in Sprache Übersetzbares eigentlich versucht, doch gut zu machen. Also ich meine, die, was wir jetzt die ganze Zeit Schuld genannt haben, die Tatsache, dass ein Leben, das sie gehabt haben, hätte können, nicht gelebt werden konnte. Also es ist einfach etwas vollkommen Unwiederbringliches ist und es ist ein irgendwie ein namenloses Leid ist. Ja? Ob man die so gegeneinander stellen kann, dass man sagt, das eine, ich meine, du hast eh gesagt, du möchtest die beide haben. Mhm. Ja? Mhm. Der Film votiert aber letztendlich nur für die Stimme, die aus dem, was unsagbar ist, noch immer was Sagbares machen kann. Oder lese ich das zu negativ?
Das ist ja noch nicht ganz, ist nicht ganz das Ende, ne? Worüber wir da reden. Wenn sie sagt, veröffentliche es, dann sagt sie eigentlich, es ist sagbar. Also zumindest, ich gebe dir, wie immer ich da jetzt agiert habe, ich gebe dir das Pouvoir, sprich es aus. Gib es in die Menge, unterwirf es dem Hickhack, unterwirf es dem, der Polemik auch. Ne? Sie will, dass die Welt weiß, was da passiert ist.
Ja, es also, kann gesagt werden und es soll gesagt werden. Es bleibt nichts unsagbar.
Gut, und wenn das so ist, bleibt sozusagen die offene Frage, und was ist die Schutzvorrichtung dafür, dass das nicht in den journalistischen Hickhack hineingeht und dass es nicht sofort die Leute gibt, das sind ja die Atheisten, die wollen an der Kirche etwas böse machen, und die Kirchenzeitung findet heraus, dass das ein unmoralischer Typ ist, der seine Kinder schlägt und der das jetzt gerade veröffentlicht hat und so. Was ist das? Was ist sozusagen die Safeguard dazu? Da würde ich sagen, das ist ihre Geste. Ne? In der Logik des Films jetzt, weil das kann sie nicht verhindern. Sie kann nicht verhindern, dass das missbraucht wird, in dem Moment, in dem es gesagt wird. Kaum, dass jemand noch so redlich jemandem entgegen eine politische Position vertritt, macht er sich angreifbar, dass irgendwas, was er irgendwann gemacht hat, als Gegengrund gegen seine sachliche Intervention genommen wird. Ne?
Man könnte sagen, zum Schluss sind alle drei Erzählformen vereint und respektieren sich gegenseitig. Also die Vergebung, dann sie erlaubt ihm seine Geschichte und er hört sich zum Schluss als allerletzte Szene noch einmal seine Liebesgeschichte an. Also sie haben Verständnis für wechselseitig. Also ja, und ich denke mal, die Garantie ist wahrscheinlich, dass er eben auch auf dieser Reise so quasi sich weiterentwickelt hat. Oder, also ihre Beziehung zu dem Mann halt irgendwie, oder was sie da erlebt.
Was wäre die Alternative gewesen? Was hätte sie sagen können an der Stelle zur Schwester Hildegard?
Man muss ja den Film wirklich...
Wie lange geht denn das jetzt?
Ja. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Um 21.30 Uhr werden die Computerräume gesperrt und anschließend das ganze Haus. Achtung, Achtung, um 21.30 Uhr werden die Computerräume
gesperrt und
anschließend.
Bitte gern.